Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen zur Sendung. Ich hoffe, Sie sind die nächsten zwei Stunden bei uns. Hier läuft Supermax Love Machine. Love Machine von Supermax. Und wer mein Gast ist, das hören Sie jetzt.
Hörbar Rust. Heute mit
Johanna Adoyan, 41, Journalistin und Schriftstellerin. Johanna kommt in Stockholm zur Welt und wächst in München als Tochter zweier Spitzenflötisten auf. Sie studiert Theater- und Opernregie und schreibt sich 1995 den Journalismus. Adoyans in Schrift gebannte Gedanken, Fragen und Beobachtungen finden schnell ihren eigenen Stil. Sie schreibt für viele relevante Zeitungen und ist seit Gründung der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung 2001 Mitglied der Feuilleton-Redaktion. Ferner schrieb Adoyan ein Theaterstück, verfasste mit Heike Makatsch das Drehbuch für Schwesterherz und dokumentierte in ihrem ersten Buch die Liebesgeschichte ihrer Großeltern. Wir sind gespannt. Johanna Adoyan, jetzt zu Gast an der Hörbarust auf Radio 1.
Herzlich willkommen, Johanna.
Hallo.
Wir haben schon beschlossen, uns zu duzen, obwohl wir uns nicht kennen. Wir sind uns nie vorher begegnet. Und du musst mir auch ein bisschen helfen, mich durch dein Leben zu schlängeln, weil du eigentlich ja selbst auf der anderen Seite sitzt. Du bist diejenige, die etwas über andere liest und ihnen Fragen stellt. Mhm. Und je mehr du veröffentlichst und jetzt auch das Buch, das dazugekommen ist vor 2-3 Jahren, gerätst du eben auch auf diese Seite des Tisches sozusagen als Gast. Fühlst du dich wohl damit?
Hier fühle ich mich gerade wohl bisher, aber wir haben noch nicht angefangen. Mhm. Normalerweise fühle ich mich damit nicht wohl. Normalerweise fühle ich mich wohler als die, die Fragen stellt.
Du wirst ja merken, dass die Fragen oft, das liegt in der Natur der Dinge oder der Thematik, sich wiederholen. Also ich meine gerade das, was man ja, wenn man selbst Fragen stellt, tunlichst versucht zu vermeiden, wird dir tatsächlich auch passiert sein, dass du einfach merkst, okay, es ging in diesem Buch, auf das wir auch später nochmal kommen, um die Liebesgeschichte deiner Großeltern und so weiter. Da kann man ja jetzt nicht irgendwie querbeet fragen, da sind die Fragen schon einigermaßen, stehen von vornherein fest. Bist du denn jetzt jemand, der an sich selbst den Anspruch hat, die immer gleichen Fragen doch immer ein bisschen unterschiedlich zu beantworten?
Also, ich habe ja nur ein Buch geschrieben und da jetzt waren das nicht tausende Interviews, die ich gegeben habe. Aber es stimmt, dass ich das schon gemerkt habe, dass ich versucht habe, nicht zu langweilen, aber auch mich selbst nicht. Und es gab zum Beispiel eine Frage, wo ich gemerkt habe, ich habe einfach schon die beste Antwort gegeben, die habe ich dann immer wieder gegeben, wo man sich dann so erwischt, dass man das erzählt wie neu, mit so einer Pause. Das, jetzt fällt es mir erst ein. Schrecklich, wo man sich wie so ein Betrüger fühlt. Also muss schrecklich sein, dauernd interviewt zu werden.
Ich glaube auch. Also ich, wenn man sich auf Menschen so genau vorbereitet und das auch tut, um eben nicht dieselben Fragen zu stellen, die andere schon gestellt haben, und dann sowas auftaucht, so eine Sache, wo du immer wieder in Interviews siehst, da hat derjenige versucht, das Ganze als situativ, als spontane Idee erscheinen zu lassen, als super Formulierung, dann hast du jetzt hier viel mehr Verständnis für sowas.
Ich habe viel mehr Verständnis. Ich bin jetzt ein viel, viel netterer Mensch dadurch. Generell.
Gut, dann wollen wir mal sehen, wie nett du bist. Erstmal gucken wir, wann du zur Welt gekommen bist. Im September, am 29. September in Stockholm. Mhm. Du hast aber nicht besonders lange da gelebt, glaube ich. 3-4 Jahre?
Nee, ich weiß sozusagen nur vom Hörensagen, dass ich in Stockholm geboren wurde. Sie könnten mir alles erzählen. Ein Jahr.
Okay, alles klar. Der 29.09. Bist du fußballaffin?
Nur sehr selten, wenn gerade EM oder WM ist.
Die klassische Frauenantwort.
Ja.
Gut.
Entschuldigung.
Dann, nee, das ist ja bei uns, bei vielen so.
Ja.
Also an diesem 29.09. hat 1874 das erste Fußballspiel auf deutschem Boden stattgefunden. Und
da war ich aber noch in Stockholm.
Da warst du noch nicht mal in Stockholm. Das waren die Schüler eines Braunschweiger Gymnasiums. Und es gibt diesen Film, den Daniel Brühl gemacht hat, Der ganz große Traum.
Ja, den habe ich sogar gesehen.
Den hast du gesehen. So, da wurde das nämlich auch sozusagen dokumentiert. Halb. Und der 29.09., ich finde, wir müssen jetzt auch einfach mal so eine, ja, den Ball auch mal zu den Fußballbegeisterten spielen, ist das offizielle Gründungsdatum des HSV.
Aha.
Und jetzt sage ich dir nochmal was zum HSV.
Gerne.
Das weiß wahrscheinlich jeder, außer mir und wenn ich Glück habe, auch außer dir.
Ja.
Der HSV ist seit seiner Gründung noch nie abgestiegen.
Das ist nicht wahr. Das höre ich zum ersten Mal.
Nein, jetzt aber mal ohne Scheiß.
Ach.
Das begeistert mich schon. Ich meine, 1887.
Ja.
Wir reden von 1887 und seit es die Bundesliga gibt, noch nie abgestiegen.
Ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Gut, dass ich sitze.
Dir macht das überhaupt gar keinen Spaß, über solche Sachen zu sprechen. Gut, dann wirst du jetzt bestraft mit dem Geburtstagsquiz. Wer hat noch?
Ja, das kann ich dir sagen. Das ist Anita Ekberg.
Das gibt's doch wohl nicht. Wieso machst du mir denn alles kaputt,
und
bevor ich die Fragen
stelle? Und diese Politikerin,
die
in Talkshows immer leider nach einer Weile so anfängt zu nerven. Jutta Ditfurth.
Oh, davon gibt es so viele. Ah ja.
Ja, und am Anfang mag man sie aber immer so gern. Wen gibt's noch? Hilf mir.
Ein Mann mit 8 Kindern und einem Schnauzbart. Ein Politiker aus einem Nachbarland. Es ist immer noch dieselbe Person.
Ach so.
Ja.
8 Kinder ja sonst ein bisschen, und ein Schnauzbart.
8 Kinder und ein Schnauzbart. Schwieriger Name. Lacht selten. Und es gibt ein Wort, wenn ich das sage, dann weißt du es sofort. Es ist genau wie mit Anita Ekberg, dass man sagt, der Brunnen.
Trevi-Brunnen.
Ja, Trevi-Brunnen,
okay.
Ganz genau.
Okay, ja, der hieß erst nämlich so, wie, so und so, und dann haben sie gelernt, wie man es ausspricht.
Genau. Das ist wie Al-Qaida. Oh, Al-Qaida.
Wie heißt der denn? Hi, Wenshu.
Ja.
Wie heißt der gleich? Wie hieß er? Lech Walesa. Genau. Und am Anfang, in Mitte der 80er, war er noch Lech Walesa.
Genau.
Ja, genau.
Ja.
Ja.
So ändern sich die Dinge. Und gleich hast du es geschafft.
Ach,
dann gibt
Kinder.
Es noch jemanden. Mhm. 1936 kam er zur Welt.
Ja.
Die Zeitschrift Forbes schätzt sein Vermögen auf 8 Milliarden Dollar.
Ja.
Er lässt
Ist er Ungar?
Nee. Nein. Könntest du, also die ganzen Ungarn, die reichen Ungarn kennst du ja.
Na klar.
Mit denen bist du ja so.
Ja,
Er ließ sich Haare auf die Stirn und irgendwie auf den Kopf pflanzen.
Aha.
Und liften.
Ja.
Er ist auch Politiker, er ist nicht groß, auch ein Nachbarland.
Ich möchte ihn nicht kennen.
Nicht direkt Nachbarland.
Das mit den Haaren hat mich jetzt rausgebracht.
Silvio Berlusconi.
Ah, okay. Gut. Nicht an meinem
8
Geburtstag.
8 Milliarden. Doch.
An
Nein,
Geburt. Doch. Das hätte ich gehört.
Ja,
nicht, das glaube ich
sorry.
Nicht. Nein.
Ja.
Nein.
Gut, dann kann man nur noch hoffen, dass er in so einem kleinen Weidenkränzchen auf irgendeinem Fluss irgendwo ankam und man sagen kann, gut, das Datum, das wurde jetzt geraten.
Ja.
Wahrscheinlich ist es so.
Ich hoffe, es wird so sein. Ja.
Gut, wenn Sie jetzt immer noch bei uns sind, dann freuen wir uns sehr und kommen jetzt zur ersten Musik. Und wenn Sie jetzt sagen, wie Klassik geht es jetzt so weiter, Klassik, erst geht es los mit Klassik, dann kommt sogar, ich sage es Ihnen jetzt schon, Genghis Khan.
Noch nicht verraten.
Aber es geht ja nicht so weiter.
Nein, es wird dann immer besser. Aber ich hätte mehr Klassik genommen, wenn ich gedurft hätte. Ich durfte nur ein Stück Klassik. Jetzt habe ich mein Lieblingsstück Klassik genommen. Mein überhaupt liebstes Musikstück, glaube ich, auf der Welt.
Dass du so pränatal schon...
Ja, genau. Und zwar, meine Eltern sind ja Flötisten. Und es ist eine Sonate für Flöte und Klavier von Poulenc. Und irgendwann habe ich die mal gehört. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Und dachte gleich, das Lied mag ich so gerne. Das Lied, sag ich. Also so alt war ich, dass ich dachte, das heißt Lied. Das mag ich so gerne. Was ist denn das? Und so. Und dann stellte sich raus, dass meine Mutter das während der Schwangerschaft mit mir geübt hat. Und vielleicht deshalb ist es mir so... Das geht mir... Ich weiß nicht, ich habe es einfach wahnsinnig gern.
Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit der Schriftstellerin und Journalistin Johanna Adoyan. Und wir haben eben deinen Vater gehört.
Ja, an der Flöte.
Dann stell uns doch deinen Vater mal vor, also ein in Ungarn geborener Däne.
Ja.
Oder ist er?
Also er hat einen dänischen Pass. Er ist Däne, ja genau, wie ich. Er ist in Ungarn geboren und die sind 56 beim Aufstand gegen die Russen. Da sind sie geflohen nach Dänemark. Ganz zufällig Dänemark. Und dann wurde da so eine Liebe draus. Also der Teil meiner Familie, also meines Vaters Familie, liebt und hat Dänemark total geliebt.
Wie alt war denn dein Vater? 68? Dann,
nee, 56 war 12.
68 seid ihr?
68 haben die gar nichts gemacht.
Haben die gar nichts gemacht. Komm,
das waren die Tschechen. Prag.
Dein Vater war wie alt, als es nach Dänemark ging?
12.
Er war 12 und hat dann wie lange dort gelebt?
Also vielleicht bis 25, 26?
Als er 25 war, ja.
Mhm.
So, und die Geschichte deiner Großeltern väterlicherseits, die lohnt es sich auf jeden Fall auch noch zu erzählen. Ich hoffe, dass du das nochmal kannst.
Ich habe es schon so lange nicht gemacht.
Aber du hast es auch schon so oft gemacht, was natürlich daran liegt, dass du das ein Buch darüber geschrieben hast. Aber es wäre wirklich so schade, das auszulassen. Und es gehört ja auch zu deinem Leben dazu. Wir machen das, wenn es dir recht ist, etwas später. Lass uns deine Mutter kennenlernen.
Ja.
Wie?
Ja.
Da musst du mir helfen?
Ja, genau. Meine Mutter, auch Flötistin, sie ist die Frau meines Vaters. Und die beiden haben sich bei einem Sommerflötenkurs in Nizza kennengelernt und leben in München nach wie vor.
Waren die auf Augenhöhe? Also dein Vater ist ja jetzt inzwischen schon längst Professor und er ist der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für
Flöte
e.V.
Ja,
das habe ich raten. Ja, ich habe mich da mal auf der Homepage umgesehen, weil natürlich als Anfänger,
nicht.
Also da stimmen dann nur Kleinanzeigen wie Muramatsu PT-P, die Flöte ist 4 Jahre alt, handmade aus Vollsilber mit Platinauflage, Wandlung 0,45 mm, Heavy-Modell, G in Linie, Ringklappen, Haarfuß, E-Mechanik und Tsubasa Mundstück. Da versteht man als Laie wirklich gar nichts mehr. Der Listenpreis beträgt 16.942 Euro für eine Flöte, das ist ja unglaublich, aber wird
die
hier verkauft.
Die sind halt aus Edelmetall.
Ja, wird Dinge. Aber für die Hälfte hier verkauft, bei Interesse.
Schau.
Und eine Studentin in Dortmund braucht eine Bassquerflöte bis Ende April geliehen.
Sollen wir die Telefonnummer durchgeben?
Hat jemand eine ihr zu leihen? Oder welche Ideen dazu? Danke.
Vielleicht anderes Instrument.
Auf jeden Fall nicht Germanistik, sagen wir es mal so. Das heißt, du musst natürlich auch Flöte gelernt haben.
Ich habe tatsächlich Flöte gelernt, aber echt kurz. Also wirklich sehr, sehr kurz.
Wieso hat man dich denn da rausgelassen?
Weil das gab es ja schon in der Familie. Was aber gefehlt hat, war Klavier. So kam ich zum Klavier. Das habe ich lange gespielt und dann auch gerne aufgehört. Und ist jetzt auch echt lang her. Und nein, ich habe es nie vermisst. Aber schade trotzdem.
Gut, das ist super. Das sind so 3 Antworten in einer. Da spare ich mir die Fragen. Aber natürlich muss ich dich jetzt fragen, wenn ich Genghis Khan, die Band Genghis Khan, ich verneige mich vor dir, weil es nicht viele Gäste gibt, die tatsächlich so ehrlich sind.
Die sich das trauen.
Ja.
Ja, ich habe ja auch erst gedacht, ich mache dann die Beatles, weil das war, dachte ich, die erste Musik, so die unter Pop fällt, nach Klassik, die ich gehört habe und rauf und runter und echt geliebt habe und so, bis mir einfiel, dass ich da total lüge und dass meine ganze Liste nicht stimmt, weil ich habe Genghis Khan total geliebt und die Geschichte, die es dazu gibt, ist die, dass ich bin im Süden Münchens aufgewachsen, in so einem Vorwort,
das sind diese Autoren, ne? Die
ja,
können
genau.
Nicht aus ihrer Haut.
In einem Vorort namens Grünwald, das ist so ein bisschen wie wahrscheinlich Dahlem hier, da wohnen so Bayern-Spieler und sowas und unter anderem hatte ich da eine Freundin, deren Vater eben der Produzent von Genghis Khan war, also Ralf Siegel. Die war etwas jünger als ich, aber so Kinder.
Du warst mit Dagmar Siegel befreundet?
Nee, die Tochter.
Die Tochter Julia hieß die.
Ja, genau.
Ach, von der reden wir?
Ja, aber sie war noch im Kindergarten und ich erste Klasse, zweite Klasse, so dieses Alter. Und dann war ich bei der zum Spielen, das machte man ja damals, und fand ja Genghis Khan so toll. Und wie wir schon erwähnt haben, sind ja meine Großeltern aus Ungarn. Und mein Großvater, der dann später in meinem Buch vorkommt und sich auch später umgebracht hat und so, damals aber eben noch jünger war, der sollte mich vom Spielen abholen, kam. Und da war Leslie Mandoki, der Sänger von Genghis Khan, und hat sich mit meinem Großvater unterhalten auf Ungarisch. Und ich war so stolz auf meinen Großvater. Genau. Und das ist meine Geschichte zu Genghis Khan. Und nein, ich höre diese Musik heute nicht mehr.
Das ist super, dass du immer noch so eine Nein-Antwort dranhängst. Mal sehen, wie lange du das durchziehst. Aber wenn du sagst, tatsächlich, du warst richtig Fan. War das
7.
So richtig so eine Periode, sodass du auch vielleicht dich so, hast du auch so getanzt?
Nein. Ich habe ja sehr viel Klavier geübt und sonst gespielt. Und ich weiß gar nicht, wann ich das je gehört habe. Aber wenn, fand ich es richtig, richtig gut.
So. Gut, und es kann sich hier auch wahrscheinlich kaum jemand davon freimachen. Jeder, glaube ich, jeder kennt diesen Song. Und liebe Grüße nochmal an die GEMA.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute die Journalistin Johanna Adoyan, in Grünwald groß geworden.
Also wir sind dann umgezogen nach Harlaching, ich möchte das noch dazu sagen.
Schade. Ich dachte, da hätte jetzt jemand einfach seine schützende Hand sein Leben lang über dich.
Nein? Wir sind umgezogen oder meine Eltern haben beschlossen, umzuziehen an dem Tag, an dem ich sie gefragt habe, warum wir eigentlich keinen Butler haben.
Ach Quatsch, wirklich?
Ja.
Das ist ja super, weil dort natürlich tatsächlich sehr viele reiche, vermögende Leute leben, auch ja, bis zum heutigen Tage.
Bestimmt.
Und wie alt warst du, als du diese Frage gestellt hast?
Also ich muss unter fünf, denke ich.
Und war das wirklich so? Also ich meine Reichtum, ja, heute würden sie alle ein SUV fahren und keine Ahnung, was da noch eine Rolle spielt. Aber hatten die wirklich, die Eltern der Kinder, mit denen du gespielt hast, einen Butler?
Also ja, gab es schon. Oder vielleicht dachte ich, es wäre ein Butler und es war nur ein normaler Sklave.
Klar.
Naja,
und der brachte euch dann Süßigkeiten?
Nein,
oder zog
der,
euch an? Oder?
Der machte so die Tür auf, glaube ich. Aber echt, das ist leider echt lang her.
Gut, dann kamen ja auch wildere Zeiten, denn zwei Brüder kamen hinzu.
Ja.
Der eine 72, glaube ich, der andere 75, David und Gabriel.
Ja.
Beide auch, sind auch Musiker geworden.
Ja, die haben es geschafft.
Hast du wirklich das Gefühl, du bist so ein bisschen aus der Art geschlagen?
Also ich habe extra aus der Art geschlagen, würde ich sagen. Also das war gar nicht, es wäre leichter gewesen, in dieser Familie da einfach so weiter mitzuschwimmen und Pianist zu werden. Jetzt war ich aber, glaube ich, nicht gut genug, um das solistisch hätte machen zu können. Mhm. Und nur begleiten wollte ich nicht.
Also würdest du sagen, ich, Johanna, habe mir mit Absicht den schwereren Weg gesucht?
Ja, oder sagen wir einen anderen, einen eigenen. Ja, das würde ich so sagen.
Auch um, vielleicht auch um gängigen Bewertungs- und Beurteilungskriterien zu entgehen? Wenn du sagst, du warst unter Umständen gar nicht gut genug, um das, man möchte ja nicht von seinen Eltern auf diese Art, wie so eine Art Musikschüler beurteilt werden, sondern wenn man sich so einen eigenen Bereich sucht, dann ist man ja vielleicht freier davon, keine Ahnung.
Ich glaube nicht, weiß es aber nicht so genau. Aber ich glaube eigentlich, dass es hauptsächlich was Eigenes sein sollte.
Habt ihr Hausmusik gemacht?
Ja.
Und du hast am Klavier begleitet.
Hausmusik klingt immer so nach Zither. Also wir haben halt zu dritt gespielt vor allem, also meine Brüder und ich, wir hatten so eine Art Trio und ich sage jetzt mal, mussten auch Jugendmusiziert-Wettbewerb machen. Mein schlimmstes Erlebnis war, als ich mal sind wir in die zweite Runde gekommen und ich hatte Mumps. Und dann musste ich halt, ich hatte halt halblange Haare, die genau gereicht haben, die mir vors Gesicht hängen zu lassen. Und ich bin tausend Tode gestorben, während ich einen meiner Brüder begleitet habe mit Mumps.
Eigentlich darfst du als Kind eigentlich, bist du da nicht unter Quarantäne, weil Mumps
bestimmt
so ansteckend ist?
Aber es ist halt so toll, in die zweite Runde zu kommen.
Du machst weiter, Johanna. Du kommst nicht ohne die goldene Note nach Hause.
Also so streng war
ich. Ich habe so Schmerzen. Das ist egal. Mach dir die Haare vors Gesicht.
Ja, du hast auch Haare. Wozu denn?
Deinetwegen wird Gabriel nicht leiden. Der hat so viel geübt. Deine Brüder leben auch in Berlin.
Ja, wir wohnen alle in derselben Straße.
Ach Quatsch.
Doch. Nett, oder?
Und wie ist das gekommen?
Das ist total zufällig. Ich habe schon in Berlin gewohnt, als mein einer Bruder Wohnung gesucht hat. Und der wollte auf gar keinen Fall nach Mitte. Ich wohne in Mitte. Und dann hat er eine Annonce aufgegeben. Er sucht in Charlottenburg, Kreuzberg und wo es halt nicht Mitte ist. Und dann die ersten, die anriefen, waren meine es wäre halt genau, was er sucht. Es wäre halt leider in Mitte. Ob ihm das was ausmacht? Ja, naja, wo denn? Dann war es absolut mein Haus.
Wow.
Hausnummerstraße. Und dann dachte er, okay, ein Fingerzeig. Und als der andere dann kam, wussten wir, dass was frei wird.
Und wie oft trefft ihr euch?
Schon oft, eigentlich.
Deine Eltern leben aber noch sind in Frankfurt oder in München?
Wir sind in München, wir sind sozusagen unbeaufsichtigt. Wir können machen, was wir wollen.
Es ist so komisch, dass ich dich eigentlich gar nicht kenne, aber auch schon weiß, wie deine Brüder aussehen. Was nicht daran lag,
dass es... Das glaube ich nicht. Echt, woher?
Facebook.
Ach, Quatsch.
Natürlich. Ich hab mir tatsächlich auch den Wolf recherchiert, um die Namen erstmal herauszufinden.
Okay.
Aber dann irgendwann war es soweit.
Ja.
Und dann habe ich mir die so nach und nach angeguckt und habe gedacht, das ist wieder so einer von diesen Momenten, so sehr ich diese, ja, ich sage ja immer digitales Outlet, so sehr ich das irgendwie verteufle und doof finde und nicht wichtig für mein Leben, ist es doch dann in solchen Momenten wieder interessant. So dass ich dann auch sehe, da sind ja tatsächlich auch dann so Standortbeschreibungen, wo jemand wohnt. Und da habe ich gedacht, das kann ja nicht sein. Bei euch ist jeweils da jeweils da, das ist an derselben Straße, das kann ja nicht sein, das ist irgendwie so pauschal, wird das wahrscheinlich so eingetragen. Wie ich jetzt weiß, stimmt das, weil ihr hier in einer Straße lebt. Ich also, weiß, wie sie aussehen, dunkles, volles Haar. Habt ihr alle, du hast auch dunkles, volles Haar, dein Vater hat volles Haar, der Superflötist.
Ja.
Nur von deiner Mutter habe ich noch kein Bild gesehen.
Volles Haar.
Habt ihr ein Glück?
Volles, dunkles Haar.
Volles dunkles Haar. Ja. So, bevor wir einen kleinen Hebräisch-Crashkurs machen.
Ja, das würde ich gerne lernen.
Nee, das kannst du doch.
Nein. Woher? Ich kann wirklich gar kein Wort auf Hebräisch. Doch, Ken.
Ken heißt nein, oder?
Nee, es heißt, glaube ich, ja oder okay.
Und weißt du doch immerhin schon mehr als ich.
Ken. Shalom.
Mist, dass ich doch nicht...
Also stand es auf Facebook?
Nein, das stand nicht auf Facebook. Aber tatsächlich habe ich auf Facebook gesehen, dass du einmal auf Hebräisch was kommentiert hast.
Ja, Google Translator.
Bist du nur auf diese, wahrscheinlich nur einmal mit dem Ellbogen so von rechts nach links über
dann
die...
Dann wird das Hebräisch.
Genau. Also was jetzt passiert, das finde ich ganz toll. Wir hören jetzt The Jacksons. Can You Feel It? Das kennt ja jeder.
Ja.
Wir hören es aber in einer, nicht gemaßregelten, nein, aber in einer, wie würdest du es nennen, in einer kommentierten...
Hochgepitchten, in einer, dominanten Version.
In einer dominanten Version.
Ja, und zwar wird die uns zurückführen in die frühen 80er Jahre, als es die Aerobic-Welle gab, die eben auch über den Süden Münchens hereinschwappte. Und ich weiß nicht, ich muss 11 oder 12 Jahre alt gewesen sein, bin tatsächlich in so Aerobic.
Ich finde es interessant,
gegangen.
Wie deutsch du das aussprichst. Fast so, als würdest du so einen Kontrapunkt setzen wollen und sagen, ich habe mich damit nie identifiziert.
Aerobic. Wie würdest du es sagen?
Ich glaube, so wie es in den 80ern war, war es ganz klar Aerobic.
Ach, das ist aber Sydney Rome, glaube ich.
Ja, das
ich
ist
war
auch
eher
so
die Jane Fonda-Fraktion.
ja, gut.
Genau, und hier, ich glaube, was wir jetzt hören, ich glaube, dass das von ihrer Workout-Platte ist, wo es um die Übungen für den Po-Muskel geht. Buttocks.
Du hast es vorhin schon mal gesagt und jedes Mal fasst du dir so ein bisschen selbst an den Po,
ja,
wenn du das sagst. Du
hilft
traust
mir,
deinen eigenen Worten nicht.
Das hilft mir, mich zu orientieren.
Und hast du danach wirklich auch geübt?
Schau mich an.
Stimmt, wenn ich das so sehe. Das hat was gebracht, also sie zu Hause. Wie heißt die Aerobic-Platte?
Ich glaube, sie heißt Jane Fonda Workout und wir hatten sie als Musikkassette zu Hause.
Alles klar, dann machen Sie jetzt mal schön mit. And one. And two.
To start the workout, we're going to begin with a warm-up. Stand with your feet a little more than hip distance apart.
Ich bin voll außer...
Wir sitzen hier ganz verschwitzt jetzt.
Oh, Mama, das Fenster wieder zu schnell. Mann, oh Mann, oh Mann. Interessant, was für Bilder vom inneren Auge zumindest bei mir abgelaufen sind. Ich denke an Frottee-Stirnbänder, ich denke an völlig überflüssige und ich glaube auch wirklich störende Taillengürtel über auch wirklich sehr engen Anzügen, an denen sich die weibliche Scham oft abzeichnete. Und auch, gut, auch Männer trugen ja solche Anzüge.
Bestimmt, ja.
Aerobic. Und nicht jeder Mann war homosexuell, der solche Anzüge trug.
Und nicht jeder Mann hätte es tragen können, sollen.
Nein. Gut, wie kommen wir da jetzt raus? Bist du ein sportlicher Typ, könnte ich ganz unverfänglich so hinten dran
Ich würde so sagen, normal.
Ja, gut, da hilfst du mir jetzt nicht weiter. Nee. Dann würde ich sagen, gehen wir tatsächlich direkt ins Hebräische rein, da ich jetzt ja weiß, dass du da gar nicht so beschlagen bist, wie ich hoffte oder dachte.
Ich wollte es mal lernen, aber ich konnte das nicht lernen, weil es war so eine Art Abendkurs, einmal die Woche und ich konnte mir halt nur den einen einzigen ersten Buchstaben merken, Aleph. Und wenn man aber den ganzen Rest nicht weiß und sowieso ja nicht wüsste, was die Wörter heißen, die man nicht lesen kann, ich habe es nicht geschafft.
Ich habe mich jetzt tatsächlich auch erst in Vorbereitung auf diese Sendung damit vertraut gemacht. Und das, wieso lachst du?
Du hast Hebräisch gelernt?
Das ist gar nicht so schwierig, wie ich mir das vorgestellt habe.
Toll.
Also erstmal geht es damit los, dass dieses Aleph Bet ja nur 22 Zeichen hat. Und
ich höre jetzt mal zu.
Ansonsten hätte ich es, glaube ich, ganz einfach gefunden. Aber dadurch, dass ich so auf diese 26 so sehr getaktet. Ach, dass ich dann doch dachte, Mensch, ist das schwierig. Und dann immer von links nach rechts, in dem Fall dann von rechts nach links. Ich habe einfach gemerkt, ich brauche ein bisschen mehr Zeit. Aber, und das ist jetzt tatsächlich ganz ernst gemeint an jeden da draußen gerichtet, der sich gerne rausredet mit, ja, ich wollte schon immer Spanisch, Hebräisch, Isländisch lernen, aber ich habe kein Geld für Software oder für Sprachkurse. Also, ich bin auf eine Seite gestoßen, die mich nachhaltig beeindruckt hat. Ich hoffe, die ist jetzt nicht sehr kommerziell. www.goethe-verlag.de. Dort kann man tatsächlich unglaublich in unglaublich viele Sprachen rein
schnuppern.
Oh nee, das Wort wollte ich vermeiden. Das finde ich ganz schlimm.
Das war so eine schöne Pause.
Nee, nein. Hinein.
Dippen.
Ja, dann lieber gucken. Dippen. Ich finde hinein schnuppern irgendwie doof. So, also nochmal www.goethe-verlag.de. Und dort ist es auch schon so nach verschiedenen Rubriken und Themenbereichen. Und dort sieht man A, wie es geschrieben wird, und man hört B eben auch, wie es ausgesprochen wird. So. Und nur daher kenne ich mein super Spitzenhebräisch, dass ich jetzt vortrage. Komm, guten Morgen.
Ja, keine Ahnung.
Wirklich? Gut, na dann. Dann lernen wir es jetzt zusammen. Bokatov.
Bokatov.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Bokatov.
Bokatov.
Guten Abend.
Ja.
Ereftov.
Ereftov.
Was heißt guten Morgen?
Bokatov.
Super. Und gute Nacht heißt Lailatov. Das kann man sich
das
wirklich merken.
Das finde ich am schönsten.
Ja. Lailatov.
Lailatov.
Lailatov. Was heißt guten Morgen?
Bokatov.
Und guten Abend.
Ich.
Ach. Man muss verbildlichen, habe ich gelernt, aber ich habe es auch nicht verbildlicht. Eref. Woran denkst du bei Eref?
An Eretz Israel, das gelobte Land.
Super, super. Das ist eine das nenne ich meine Antwort.
Ja.
Ich denke jetzt so Eref, verbildern, Eref, Eref, Eref. Ist aber auch schwer. Find Na, wir gehen
auch.
Mal weiter. Also Ja heißt kennen. Nein heißt Lo.
Echt? Mhm. Auf Ungarisch heißt es Pferd. Dasselbe Wort. Was sagt uns das? Lo, Lo. Keine Ahnung.
Das kannst du dir dann deswegen merken, wenn du jetzt verbilderst, dass du sagst, nein, Pferde mag ich nicht. Nein,
genau.
Heißt lo. So.
Okay.
Kennst du das mit diesem Verbildern, dieses Gehirntraining?
Nee, deshalb kann ich mir wahrscheinlich auch nichts merken. Gut, dass ich das jetzt...
Oh, das ist so super. Ich habe damit angefangen und dann rede ich mich jetzt damit raus, dass mir die Zeit ein bisschen fehlt, um es weiter zu vertiefen. Aber ich kann das jedem raten. Es gibt so ein Buch, das darf ich jetzt, glaube ich, nicht bewerben. Aber ich sag's jedem, der mir eine E-Mail schreibt, hörbar@radio1.de. Und da werden einem so verschiedene Techniken beigebracht, aber eine davon ist eben, dass du dir möglichst skurrile Bilder baust.
Mhm.
Die müssen auch wirklich skurril sein, damit du jetzt nicht wiederum nach diesem Bild suchst, wenn du nach dem Wort suchst, nach dem du suchst. Ja? Und so habe ich neulich mir den Namen eines griechischen Kellners, der besonders nett war, gemerkt.
Nikos.
Ja.
Ja.
Nein, Athanasios.
Okay. Ja.
Da dachte ich, das ist schön, vielleicht merke ich es mir so, aber, und dann musste ich ein skurriles Bild bauen. Wie hättest du dir jetzt eine Brücke gebaut, wenn du dir jetzt ein Bild zu Athanasios bauen würdest?
Erst wäre ich nach Athen geflogen.
Schön, ja.
Da hätte ich mir in die Nase gefasst? Nee.
So ginge es, nur du musst auch wirklich, das Bild muss dann auch wirklich richtig abrufbar sein und sofort zu diesem Mann passen.
Kann man sich damit auch Gesichter merken?
Weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
Athanasios finde ich jetzt aber gar nicht so schwer.
Findest du nicht so schwer?
Merken.
Gut, ich habe gedacht, er ist so zuvorkommend, dass er sogar mit seiner Nase, mit Scheuerpulver, Alter, es muss korrekt sein, es darf total blöd sein, den Tisch sauber machen würde für uns, weil er so zuvorkommend war. Also habe ich gedacht, Athanasios, den Rest konnte ich mir merken.
Toll, und hast du den seitdem wieder gesehen und konntest es anwenden?
Es ist ja nicht so, dass ich den scharf finde. Ich
kann den einfach nur, dass man sagt, hallo,
so wie du gefragt hast.
Athanasios.
Also ich habe tatsächlich, als ich noch mal da gegessen habe am Tisch, am Telefon, als ich reserviert habe, gefragt, sind Sie Athanasios? Weil ich so ein bisschen angeben wollte, sodass der andere dann sagt, oh, Sie haben sich meinen Namen gemerkt oder so. Und er hat gesagt, nein, aber Athanasios arbeitet morgen. Dann habe ich so gedacht, ach so.
Der macht den Tisch immer so schön mit Scheuerpulver sauber.
Und jetzt wirst du diesen Namen nämlich auch nicht mehr vergessen.
Nee, nie wieder.
So, wir kommen jetzt zu deiner nächsten Musik, meine liebe Johanna.
Ja.
Eric B. und... Rakim.
Ja, es fing nämlich irgendwann in meinem Leben eine längere Hip-Hop-Phase an. Damals hieß es noch Rap und ich konnte sehr schlecht Englisch, habe versucht, mir mit Lautschrift damals noch die Texte runterzuschreiben. Das war dann so Sugar Hill Gang und sowas.
Ja.
Aber jetzt habe ich einen etwas späteren Titel ausgesucht, glaube ich, für hier.
Hast du den Text noch drauf von der Sugar Hill Gang, Rapper's Delight?
I might not be the tallest of the gang, but a rap to the beat. Just the same. Weiter weiß ich nicht. Wenn ich es höre vielleicht. Aber jetzt habe ich Athanasios im Ohr.
Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat. Yeah. Me, the groove, I'm friends gonna try to move your feet. Dieses tote Wissen, wieso behält man das und wieso weiß ich aber nicht, wie der tschechische Außenminister heißt? Wieso
nicht? Mir geht's genauso und ich kann mir alles über Angelina Jolie merken und ich brauch's nicht.
Ist das nicht blöd?
Es ist bescheuert.
Was kannst du noch, was man nicht braucht?
Bellen.
Zeig, mach das. Ellie ist sofort hochgeschreckt. Stimmt, was kannst du noch, was man nicht braucht?
Schielen.
Ja gut, das kann aber
doch
jeder.
Das bringt jetzt nichts im Radio. Nein, ich kann es wirklich toll. Ich kann mit einem Auge...
Zeig.
Ja,
aber... Okay. Ja, entschuldige, ich reiß dir nicht.
Ja, okay.
Ich werde... Oh Gott, das ist ja... Wow. Mhm. Also wenn ich sage, das ist nichts Besonderes, dann soll man dich mal schielen sehen.
Mhm. Genau.
Nicht schlecht. Ja, unser Techniker René, möchtest du auch mal sehen? Pass auf, guck. Das ist, als wenn man so Disco-Kugeln oder... Ja, unglaublich, oder? Unfassbar. Ja, wieso Beat?
Aber man braucht es nicht wirklich,
ganz genau,
oder? Man
braucht
es nicht wirklich.
Nein, also ich kann zum Beispiel fließend Spiegelschrift schreiben.
Ich auch.
Ach, und doch. Man braucht es aber nicht.
Braucht es überhaupt nicht.
Man braucht es nicht.
Und keiner hat die Geduld, sich das lange anzugucken.
Nö, warum auch? Also imponiert auch niemandem.
Leonardo da Vinci kann das auch. Jetzt hätte ich fast Leonardo DiCaprio gesagt.
Ja, ich dachte, du meintest es auch.
Nee, da Vinci.
Der kann das auch.
Der konnte das auch.
Ach so, ich dachte, alles klar. Der konnte das auch.
Ja. Der konnte das auch.
Wer weiß, was wir noch können.
Ja,
gut, stimmt. Dann, wir hören jetzt, wie hieß der Song?
Eric B. and
Rakim. As the rhyme goes on.
Knowledge will begin until I finish this song, cause the rhyme gets rougher as the rhyme goes on. You sweat as you step, about to get hype. Or should you just listen to the man on the mic?
Radio 1. Hörbar Rust.
Bokatov, Ereftov, Maschmech.
Ken.
Herzlich willkommen zur zweiten Stunde der Hörbar Rust mit Johanna Adoyan, Jahrgang 71, auch wenn man es dir nicht ansieht. Aber Jahrgang 71 bedeutet natürlich auch ein gewisses politisches Engagement, das man als Schüler vielleicht hat oder vorgibt zu haben.
In
oder
München?
Gerne.
Nein. Ach so, was war denn damals? Meinst du früher? Nee, heute?
Es gab immerhin den Horror vor dem Atomkrieg und vor Wasserverschmutzung. Es gab, fand ich, ziemlich heftige Sachen. Die Leute kamen zu Vorträgen an die Schulen und es wurden Filme gezeigt.
Die Filme erinnere ich wahnsinnig schlimm. Also es hat eine Angst gemacht. Ein Film, wo nur so braune Tropfen aus Wasserhähnen kamen und auch ein Film gegen Rauchen übrigens, wo jemand ganz lange Finger hatte und solche Sachen.
Werden die vom Rauchen länger?
Ich weiß nicht, nein, das sah so unheimlich aus. Es war schrecklich. Ja, Kindheit war mit viel Angst verbunden natürlich. Ja, ich dachte auch immer, das Öl geht aus. Ich weiß nicht, wo ich das her hatte. Bald haben wir kein Öl mehr.
Natürlich, klar geht das Öl. Das Öl geht ja auch aus und wir müssten da eigentlich immer noch...
Ach ja, stimmt. Ja.
Ich weiß noch, dass ich den Horror hatte, dass irgendein Lehrer mal sagt, Aluminium.
Ja.
Die Aluminiumvorräte reichen noch genau 20 Jahre. Das war vor 35.
Aus was sollen wir denn dann unsere Cola trinken?
Soll uns das jetzt eigentlich Hoffnung machen, dass es doch gar nicht so schlimm ist?
Doch, es ist wahrscheinlich schlimm, geht aber genauso schlimm immer weiter. Man kann sich da eigentlich auch früh dran gewöhnen. Aber das war sehr angstbesetzt, fand ich, diese ganzen Themen als für Kinder.
Und gab es nicht irgendwas, wofür du dich engagiert hast? Oder
doch, ich war mal bei einer Demonstration und es hieß München, eine Stadt sagt Nein. Und es wurde initiiert von Giovanni Di Lorenzo und ich stand vor dem Chanel, vor der Chanel-Boutique und hatte eine Kerze in der Hand und war sehr, sehr gerührt und habe Tränen in den Augen gehabt, so über mich selber, schon in der Straßenbahn auf der Hinfahrt, dass wir jetzt uns auflehnen gegen Ausländerfeindlichkeit war es, glaube ich. Ich selbst Ausländer. Und dann standen wir da alle im gepflegten Stadtkern Münchens mit einer Kerze in der Hand. Das war echt rührend.
Und dann hast du wahrscheinlich die Tränen, hattest du wahrscheinlich auch im Auge, weil du dir nie leisten konntest, was da in diesem Schaufenster hinter dir hängen.
Ich habe extra Chanel nicht hingeguckt, genau. Ja, damals noch D-Mark.
Warst du denn eine Zeit lang, oder wärst du Gefahr gelaufen, so ein Püppchen zu werden?
So Chanel-mäßig, also da wäre ich gerne Gefahr gelaufen und würde es immer noch, aber das ist halt echt teuer. Aber ich war auch zum Beispiel in keiner Jugendgruppe oder Jugendbewegung oder wie das hieß.
Du warst nie Teil einer Jugendbewegung, offenbar.
Aha. Nee.
Das ist nicht schlimm. Du hast in München Theater- und Opernregie studiert. Wie viele Semester hast du das zu Ende gemacht?
Ja, zu Ende gemacht.
Wie viele Semester sind das?
Eisenharte 8 Semester, also 4 Jahre mit Diplom am Schluss. Ich bin Diplomregisseurin. Das ist aber kein geschützter Beruf. Auch du kannst dich Regisseurin nennen.
Sag das nicht so von oben herab.
Nein, bitte. Das war ganz nett gemeint. Mhm. Ich wollte das teilen quasi.
Mhm.
Ja.
Mhm. Und du hast aber nicht oft in diesem Metier gearbeitet. Also du hast einmal ein Theaterstück veröffentlicht. Die Leben und als, die Toten?
Ja, genau, aber da habe ich ja schon geschrieben. Während des Studiums haben wir aber inszeniert. Das war eigentlich ein ziemlich gutes Studium, weil es sehr praxisorientiert war, Theaterakademie München. Und man während des Studiums immer, ich weiß nicht, irgendeinen Geldbetrag bekam, für den man was auf die Beine stellen sollte. Was echt, das war ziemlich gut so als Regiestudium, dass man nicht nur was hört, sondern auch was machen muss. Dann bin ich aber doch Journalistin geworden. Durch Zufall. Und,
wie durch Zufall? Du hast ein Praktikum gemacht bei der Tempo, das weiß ich, oder?
Ja. Das.
Ging es damit los?
Ungefähr. Ich überlege gerade, womit es los ist. Nee, es ging los mit, da gibt es dann auch einen Song dazu. Ich weiß nicht, das.
Dann tauschen wir die, wenn der jetzt kommen muss, dann kommt er jetzt. Welcher ist es denn, welcher Song?
Das wäre,
die Nightcrawlers.
Ja, Nightcrawlers wäre das.
Aha, okay. Das ziehen wir vor. Sind wir ganz, ganz
flexibel. Da sind wir ganz
flexibel.
Frei.
Ja, frei.
Genau, weil das war in meinem allerersten journalistischen Text kam dieser Song vor. Und zwar kannte ich deshalb zufällig, ich habe einfach ein paar Leute zufällig kennengelernt, die Journalismus gemacht haben. Ich habe damals noch Theaterregie studiert und ich habe die sehr bewundert für die Freiheit. Die konnten rumreisen, irgendwie ins Kino gehen, in Filme, die es noch gar nicht gab, so Pressevorführungen und so weiter. Und da hat mich dann einer mal gefragt, Moritz von Uslar, das ist inzwischen auch sehr bekannt, ob ich nicht was schreiben möchte für Spiegel Spezial, hieß es damals. Die hätten so eine Ausgabe Jugend, wo ich dann auch als Theaterregiestudentin was schreiben dürfte. Und ich könnte mir jetzt auswählen die Themen Politik, Macht, Geld und noch irgendwas. Mhm. Und ich so, ja, mache ich Nacht. Ich hatte ihn falsch verstanden. Und dann meinte er, ach so, nee, dann, ja, schreib über Nacht. Also habe ich meinen ersten Text über Nacht statt über Macht geschrieben. Und da kam dann dieses Stück vor, weil es ging um Ausgehen in meinem sehr, sehr schlechten übrigens im Nachhinein Text. Und da kommt vor, dass ich immer den Text falsch verstanden habe, dieses Liedes. Ich habe immer verstanden, Life's full of smurfing. Aber hören Sie selbst.
Ja, wir können das im Moment leider auch nicht auflösen, was der jetzt eigentlich singt.
Keine Ahnung.
Wir wissen es nicht. Aber das müssen wir auch nicht.
Es belastet uns nur.
Hebräisch für Anfänger Teil 2. Weißt du noch, was Guten Morgen hieß?
Nein, aber Guten Abend. Eretz Tov? Nee.
Fast.
Fast. Nee, aber wie kommst du eigentlich drauf, dass ich Hebräisch könnte?
Weil,
wegen Facebook hast du mir schon gesagt.
Naja, nee. ja doch, aber auch weil natürlich, also wir müssen ja auch, nee, wir müssen gar nicht, aber wir wollen ja auch mal auf deine exklusive Liebe zu sprechen kommen. Das Buch, das die Liebes- und Todesgeschichte deiner Großeltern beschreibt, die beide jüdischen Glaubens waren.
Glaubens und nicht eigentlich, die waren halt Juden.
Gut, sie waren Juden. Ich dachte, deine Großmutter sei Baptistin mal gewesen.
Die hat sich dann sicherheitshalber getauft, also ich denke protestantisch. Aber,
okay, alles klar.
Ja.
So. Also, da dieses Buch die Geschichte deiner Großeltern beschreibt, zweier Juden, die den Holocaust überlebt haben.
Mhm.
Und ich greife jetzt insofern vor, die haben sich das Leben genommen, da warst du bereits 20. Du hast ein Buch über diesen vermeintlich letzten Tag geschrieben. Du hast versucht, es aus deiner Perspektive zu rekonstruieren, wie dieser Tag ausgesehen haben könnte. Und hast einfach auch gemerkt, dass dir dieser Teil eigentlich, so diese jüdischen Wurzeln, dass die dir gar nicht präsent genug sind, weil in eurer Familie da nicht besonders häufig drüber gesprochen wurde.
Ja, also für meine Großeltern war das halt ein vor allem mit Gefahr und Lebensgefahr verbundenes Kapitel, dass sie einfach jüdisch geboren sind und sie haben sozusagen versucht auszusteigen aus dem Club, aber einfach nur aus Sicherheitsgründen, denke ich. Und quasi weitergegeben über die Generationen, dass man da am besten nicht drüber spricht. Und
haben sie denn ihren Glauben noch praktiziert? Also gab es noch bestimmte Rituale oder wurden die dann heimlich abgehalten? Oder
nee, die
gar
waren
nicht?
Einfach auch überhaupt nicht religiös. Also deren Judentum hatte, also ich glaube bei ihre Eltern waren wohl noch religiös, aber die sind ja, in Ungarn waren sehr viele Juden sehr säkular, also sehr unreligiös einfach. Und so waren auch meine Großeltern. Also das heißt, es hatte noch nicht mal was mit dem Glauben für sie zu tun oder ein Trost in Gott oder das ist unsere Religion, sondern es war einfach nur, du bist Jude, du kommst ins KZ. Und das wollten sie wohl, denke ich, allen weiteren Mitgliedern ihrer Familie ersparen für immer. Und deshalb wurde das so eine Art, nicht Geheimnis, aber es war einfach etwas, was nicht stattfand sozusagen. Und ich glaube, mit dem Buch habe ich versucht, ein bisschen mir das zu erschreiben oder zu erfahren, was es damit auf sich hat und diese Seite von mir, über die ich einfach so wenig dadurch weiß, dass ich da ein bisschen mehr erfahre.
Ich musste ja auch so ein bisschen im Dunkeln stochern, weil ich dich nicht kenne und versucht habe, dich so ein bisschen einzuschätzen. Und da du Journalistin bist und da du den Dingen gern auf den Grund zu gehen scheinst, habe ich gedacht, das wirst du dir aneignen. Also dadurch, dass du dich auf die Suche machtest und ich dann auch noch aus der Sendung mit Jörg Thaddäus, dort warst du auch mal zu Gast, die habe ich mir angesehen und da kam auch zur Sprache, dass du dich mal bei registriert hast. Yeah. Eine Partnervermittlung nur für Juden tatsächlich.
Ja. Yeah.
Und da hast du innerhalb weniger Tage, weiß nicht, 130, 120 ja. Zuschriften bekommen.
Ja.
Super. Also nicht, dass mich das überrascht, weil du bist ja auch eine attraktive Person. Dass das dann tatsächlich, dass man das so eingrenzt, finde ich etwas komisch, weil das schon so...
Total komisch, aber in Amerika ist das anscheinend gang und gäbe. Mhm. Und man muss ja irgendwo gucken. Also da gibt es bestimmt auch Dating-Sites für... nur Homosexuelle oder was weiß ich da,
das würde
Latinos.
Sinn machen. Das würde tatsächlich Sinn machen.
Also es macht, sagt man Latino oder sagt man Hispanic?
Du bist echt ein Rassist.
Ja, oder? Mm. Also das tut mir leid. Jedenfalls, ja, da habe ich mich mal angemeldet, aber es war eher nicht, also es war tatsächlich nicht besonders ernst gemeint von mir, ich fand es aber insgesamt eine schreckliche Erfahrung.
Als Journalistin kannst du sowieso all solche Sachen machen, habe ich so gedacht. Wie super, wie unverfänglich. Man kann immer sagen, ist ein Experiment. Es gab ja auch vor 2-3 Jahren so eine Frau, die daraus, glaube ich, so eine Fernsehsendung gemacht hat, eine Engländerin, glaube ich, die gesagt hat, okay, und das wird jetzt so alle 2-3 Jahre wiederholt und als neue Idee verkauft, dass jemand sagt, okay, ich gebe mir jetzt so eine Zeitspanne, bis zum so und so vielten möchte ich verheiratet sein.
Aha.
Und dann hat die angefangen, sich Dates zu besorgen, ist in irgendwelche Online-Börsen gegangen und ich glaube, daraus wurde in England eine unglaublich erfolgreiche, weiß ich nicht, so ein Mehrteiler, ich weiß es nicht genau, ob die Typen nun immer mit versteckter Kamera gefilmt wurden und dann gepixelt wurden oder ob sie eingeweiht wurden, weiß ich jetzt nicht genau. Aber das ist natürlich auch super, dass
und
man dann immer sagen kann.
Mit so einem von denen ist sie jetzt verheiratet und er hat es aber inzwischen mitgekriegt, dass das Ganze nur für eine Show war. Oder weiß es immer noch nicht.
Weiß es immer noch. Dein ganzes Leben wird mit 4000 verschiedenen Kameras gefilmt und er weiß es bis heute
nicht.
Die Truman Show, ganz genau. Not so true. Wir sind jetzt vom 100. ins 1000. gekommen. Und zwar die Liebesgeschichte deiner und auch die... Lustig, also, ich habe vorhin Liebesgeschichte gesagt und du hast gesagt, ja, aber es ist die Geschichte des Selbstmordes. Ja, es ist auch die Todesgeschichte.
Ja, es ist die Geschichte eines Doppelselbstmords, die auch eine Liebesgeschichte ist.
Kannst du das bitte zusammenfassen?
Die ganze Geschichte?
Es wird ein bisschen schwierig.
Ja, nee, also, warte mal. Also meine Großeltern haben sich einfach das Leben genommen. Da war ich 20, die waren sehr alt. Mein Großvater war sozusagen terminally ill, sterbenskrank und hätte sowieso nur noch ein paar Monate gelebt. Und meine Großmutter wollte einfach keinen einzigen Tag, keine Minute ohne ihn leben. Und dann haben sie sich Hand in Hand in ihrem Bett in Kopenhagen, wo sie gelebt haben, das Leben genommen. Und ich habe in dem Buch den Versuch unternommen, mir deren letzten Tag im Leben so genau wie möglich vorzustellen, um all die unangenehmen, traurigen, riesigen, schwarzen Gefühle eigentlich auch zu verlieren, die ich damit verbunden hatte. So wie jetzt kommt die Antwort, die ich schon so oft gegeben habe, dass sie mir vorkommt wie ein Trickbetrüger. Das war so ein bisschen wie das Licht anmachen in einem Keller. Wenn man immer denkt, was ist da wohl, ich traue mich nicht runter, und dann macht man einmal das Licht an. Und sieht es sich alles ganz, ganz genau an und danach verliert es seinen Schrecken.
Weiß ich nicht. Ich finde, gerade bei einem Keller kann das Dinge hervorbringen. Ich habe neulich mit einer Taschenlampe nämlich genau meinen Keller ausgeleuchtet, weil ich was gesucht habe.
Und
das
hatte ich die Angst
ganz,
viel größer.
Ganz fürchterlich, ganz schrecklich. Aber natürlich weiß ich, wozu dieses Sinnbild dient. Und vom Kern her ist es natürlich richtig und wichtig, genau. Und das Buch »Eine exklusive Liebe«, erschienen in, zeig nochmal, in welchem Verlag?
Das ist Luchterhand.
Luchterhand Verlag. Allerdings ist es jetzt kein neues Buch,
Nein.
ist 2 Jahre alt schon.
Ja, ist aber noch, liest dich noch wie frisch.
Das glaube ich gerne. Und ich habe so gedacht, obwohl ich es nicht gelesen habe, habe ich sehr viele Interviews gehört, die du darüber gegeben hast und auch so Artikel, die über dieses Buch geschrieben wurden. Das eignet sich doch bestimmt hervorragend, um verfilmt zu werden. Denn die Personen, die du beschreibst und gerade deine Großmutter, da treffen dich ja auch die meisten Fragen, ob du die nicht ein bisschen glorifizierst oder so. Die muss ja unglaublich, das muss eine auf der einen Seite unglaublich illustre, individuelle, schillernde Person gewesen sein, die so stark wirkte und autark und die es dann vielleicht aber doch nicht war. Aber wer ist es denn? Wer ist denn nur stark? Wer ist denn nur schwach?
Ja, also sie war jedenfalls für eine Großmutter ausgesprochen glamourös und kettenrauchend. Und ja, es gab auch so zarte Anfragen mit Verfilmung, aber ein bisschen wäre es mir selbst unangenehm auch, dass irgendwelche Schauspieler meine Großeltern spielen. Und dann gibt es ja in dem Buch die Ebene, also ich selbst bin in dem Buch sozusagen drin, weil ich, das ist nicht nur der letzte Tag fiktiv, sondern auch sozusagen mein ganzer Rechercheweg dadurch. Und ich fände es, oder wie soll ich sagen, ich glaube, ich mag diese Filme nicht, die so komische Ebenen haben, wo dann so eine Enkeltochter so investigativ herumstapft. Mhm. Und dann gibt es noch die Geschichte der Großeltern, dann stelle ich mir die dann so verkleidet unter Bomben, Hagel, Budapest vor oder um Gott noch schlimmer,
Nein.
so KZ. Das ist ja alles in dem Buch, das sind so verschiedene Ebenen. Also ich halte es fast für sehr schwer, das zu verfilmen.
Ich habe jetzt komischerweise so Oskar Röhler, die Unberührbare, vor meinem inneren Auge gehabt, was ja sehr reduziert war.
Also die Frauenfigur
war. Und was ja auch,
ja, das
weiß
war
ich
ein
nicht.
Toller Film.
Ja, es war ein toller Film.
Ja, das war ein toller Film.
Der aber auch ganz schön, da dachte man auch an manchen Stellen, dass man es nicht aushält und so ähnlich.
Ja, also das Buch, ich sag noch ganz schnell, es ist gar nicht so tragisch. Also das, weil es klingt immer alles so wahnsinnig tragisch oder Selbstmord und so weiter. Aber es ist, ich glaube nicht, dass es so ein tragisches Buch ist.
Nein, es ist auch eine schöne Geschichte und ich weiß auch nicht, wer da richten will. Also es ist eine Diskussion, eine alte Diskussion, die aber nicht unbedingt so aktiv in der Öffentlichkeit behandelt wird, ob es zum Beispiel auch ein neues Altersrechtssystem, eine neue Altersrechtsprechung geben müsste. Denn gerade bei Paaren, die es geschafft haben, lange zusammenzubleiben und wo dann ein Teil krank wird, der Partner wird krank und der andere ist selbst nicht mehr so gut beisammen und versucht, die Verantwortung zu übernehmen und das zu koordinieren und so weiter. Es gibt ja immer häufiger auch Selbstmorde, ob die nun irgendwie Hand in Hand aus dem Leben scheiden oder einer dem anderen den Gefallen tut, ihm das Leben zu nehmen oder so. Und wenn dann diese 82-jährigen kranken Ehemänner dann noch verdonnert werden zu 2 Jahren Gefängnis, weil sie ihren kranken Frauen geholfen haben zu sterben, dann muss man eben tatsächlich auch überlegen, kann das so aufrechterhalten werden? Es ist ja auch gut, dass beide gestorben sind in deinem Fall.
Ja, es ist sozusagen ein glücklicher
Wären jetzt früher gefunden worden und deine Großmutter wäre reanimiert worden, das hätte ja
grauenhaft.
Hätte ihr Herz gebrochen. Nee. Ja,
Nee, die hatten das genauso, wie sie das wollten. Ja.
So, du hast Jamiroquai mitgebracht, Virtual Insanity.
Ja.
Und gibt es dazu eine kurze Geschichte?
Dazu gibt es die Geschichte, dass ich den mal, das war 1993, ich habe extra nachgeguckt, da hat er ein Konzert gegeben in München in so einem sehr kleinen Club. Er war eigentlich nicht so besonders bekannt damals. Und ich war dort, hatte wahnsinniges Liebeskummer, habe das ganze Konzert fast verpasst vor lauter Liebeskummer. Bin danach rausgegangen, also es war schon spät und wollte nach Hause fahren, kommt so ein kleiner Mann mit Hut und gibt mir einen zusammengefalteten Zettel und fragt auf Englisch, ob ich wüsste, wo das sei. Und dann fiel mir auf, ich glaube, das ist der Typ, der gerade auf der Bühne war, also Jay von Jamiroquai. Ja. Und dann gucke ich mir das an und dann war das eine Adresse, also sein Hotel, in einem so abgelegenen Ort von München, in einer totalen seltsamen Gegend, also zwischen Altersheimen liegt dieses Hotel. Und es ist aber genau um die Ecke von wo ich hin musste, also wo ich gewohnt habe. Also habe ich ihn dann nach Hause gefahren und er war wahnsinnig nett, hat Konversation gemacht, mit mir über sein Ferrari geredet. Ich hatte da so das Auto meiner Mutter. Es war alles irgendwie sehr merkwürdig. Und dann habe ich ihn dort abgesetzt und dann hat er gefragt, ob ich noch mitkommen möchte ins Hotel kiffen. Und ich war so doof zu sagen, nein, auf gar keinen Fall und tschüss. Und dann bin ich weitergefahren und sehe ihn im Rückspiegel ganz lang noch auf der Straße stehen und winken. So ganz rührend.
Und würdest du es heute anders machen?
Wahrscheinlich nicht.
Weil er so klein ist, weil er über seine Ferraris gesprochen hat oder weil er dich zum Kiffen eingeladen hat?
Jamiroquai.
Okay, er ist es nicht mehr. Wenn du das sagst, gut.
Radio 1. Hörbar Rust.
Johanna Adorjan, die Journalistin und Buchautorin, ist heute hier zu Gast und die wird uns gleich etwas sagen zu ihrer Großtante. Die ist nämlich, halten Sie sich fest, die First Lady of German Jazz. Aber sie ist nicht die einzige, die Johanna, die so eine Tante hat, sondern auch George Clooney hat so eine Tante und zwar Rosemary Clooney. Und von der hören wir jetzt den Mambo Italiano. Also nice. Rosemary Clooney, die Tante von George Clooney, Mambo Italiano. Zu Gast ist die Journalistin Johanna Adorjan. Und bevor du mit deiner Tante nachlegst, ja, haben wir natürlich noch ein bisschen Gesprächszeit und sprechen wir doch mal über deinen Job. Du hast wirklich in unglaublich vielen interessanten und relevanten Zeitungen und Zeitschriften geschrieben. Du hast dir deinen Namen erschrieben, abgesehen von dem Theaterstück, das du gemacht hast und dem ersten Buch, das du gemacht hast. Eine exklusive Liebe, das wir auch nachher noch verlosen. Es wird ein neues Buch anstehen. Was kannst du darüber sagen?
Darüber kann ich sagen, dass ich total froh bin, dass ich hier bin, weil ich drumherum nur das fertig schreiben muss gerade. Und es wird heißen, das kann ich sagen, meine 500 besten Freunde.
Ah, und Facebook oder wie?
Nein, um Himmels Willen. Nein, nein. Einfach so. Es gab auch Freunde vor Facebook.
Aber 500?
Hey.
Wow, okay.
Das heißt ja einfach nur so. Und es wird auch bei Luchterhand erscheinen und im Februar, Ende Februar, glaube ich. Also nächstes Jahr. Bald.
Gut, dann sind wir da mal sensibilisiert. Mhm. Mehr willst du jetzt dazu
sagen? Also, das sind, also, es ist Fiktion und es sind Geschichten. Mhm. Alles erfunden. Sehr viel schwieriger zu schreiben als Sachen, die es gibt.
Okay, ja. Dann gehen wir mal zu dem Job, den es gibt und den Menschen, die es gibt und den Gesprächen, die tatsächlich stattfinden und stattgefunden haben. Mhm. Du hast sehr erfolgreiche und bekannte, international bekannte Gesprächspartner. Anfang Oktober ist ein sehr schönes Interview erschienen mit Salman Rushdie. Mhm. Hast du dich mit dem richtig gut verstanden?
Den fand ich toll. Den fand ich richtig, richtig toll. Er war also eine Freude zu interviewen. Auf den Punkt, schnell, den hätte man so alles fragen können. Der hätte auf alles irgendwie geantwortet. Es war und irgendwie so ein, also viele dachten vorher, der wäre irgendwie irre arrogant oder schlecht gelaunt. Also wenn ich jemand gesagt habe, ich interviewe Salman Rushdie, ach echt, du Arme oder so. Und der war eigentlich so, dass man sich fragt, wo sind denn solche Männer hierzulande? Echt toller Mann.
Ach siehste, da kommt sogar also sowas dabei raus. Denn ich wollte ja fragen, ob der auch tatsächlich diese unglaubliche Ausstrahlung hat, die er haben muss, weil dieses Hammermodel, mit dem er zusammen war, weiß ich nicht.
Die sind nicht mehr.
Das ist ja schon ein gewisses Gefälle, das kann man nicht anders sagen. Aber das ist dann doch der Intellekt und sein Charme, der das Ganze wettmachen, ja?
Intellekt würde ich sagen. Also er war so geistvoll und dabei irre lustig. Das finde ich ja auch nicht verkehrt.
Hattest du Angst vor dem Thema so ein bisschen? Nee. Es ging ja auch um dieses Schmähvideo. Hat irgendwie einen schlimmeren Namen bekommen in der deutschen Sprache als sowas wie Ehrenmord, ne?
Ja,
komischerweise.
Schmähvideo. Nee, ich hatte eigentlich gar keine Angst vor dem Thema, sondern eher so, ah toll, jetzt kann ich mal einen Experten fragen. Ich bin mir bei dem Thema, was jetzt gerade so komisch Muslim Rage genannt wird. Ich bin mir da manchmal so unsicher, also wenn die ganzen Nachrichtensprecher immer so entsetzt tun, oh Gott, dieses Schmähvideo soll in Berlin gezeigt werden, das ist ja furchtbar oder so. Dann irgendwas in mir denkt dann eigentlich immer, ja, zeigt's doch. Also es bringt ja nichts, das zu verteufeln, es ist nur ein saublöder Film. Und ich bin mir manchmal aber meiner eigenen Meinung bei sowas unsicher und irgendwie hat es mir jetzt geholfen, dass dann mal eine Art Experten, der eine Fatwa überlebt hat, fragen zu können. Also wenn sich jemand damit auskennt, dann eher. Und der sagt, ja klar soll der Film gezeigt werden. Problem ist nur, er ist halt einfach wahnsinnig schlecht als Film.
Das sagen ja sowieso alle, dass man so nach dem Motto, da muss man gar keine Angst haben. Also
nee, eben, ich habe mir den angeguckt. Den kann ja jeder sehen auf YouTube. Also der ist ja nicht.
Ich finde es interessant, dass du sagst, du weißt nicht genau, welche Meinung du dazu hast. Zumal ja nichts Geringeres auf dem Spiel steht und zur Diskussion als die Presse- und Meinungsfreiheit.
Ja.
Die du ja eigentlich jeden Tag, jede Minute beanspruchen
musst. Ja, genau. Müsstest. Und deshalb, ich bin mir eigentlich meiner Meinung sicher und bin dann immer so verwundert, wenn ich auf ARD, ZDF oder so, so in den, also ich höre dann überhaupt nur noch immer die Gegenmeinung, so ganz vorsichtig.
Das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, dass man in einem Land, in dem man diese Freiheit hat, tatsächlich auch nur darüber diskutiert,
eben.
Eine Sekunde darüber nachdenkt.
Ich verstehe es ja auch nicht. Genau. Und dann bin ich ein bisschen verunsichert, weil ich denke, komisch, bin ich jetzt die Einzige?
Ja, man denkt halt, dass man ganz wichtige Dinge so übersieht und in diesem Land ist es ja sowieso so, dass man ständig sich selbst überprüfen muss, ob man alle Aspekte berücksichtigt
hat und sich nicht doch,
ganz genau. Ja, genau. Und das führt natürlich auch dazu, das merke ich auch hier in der Sendung manchmal, zu so einem Rumgeeier, dass man bloß nicht, dass man gar keine Haltung mehr vertritt, die man ja theoretisch auch jederzeit wieder revidieren könnte. Ja. In dem Moment, wo du mir die besseren oder einleuchtende Argumente gibst oder mich auf dies und das hinweist, was ich übersehen habe,
das stimmt.
Kann ich ja sogar meine Haltung justieren. Oder
ja, das finde ich über ganz wichtig, Meinungen zu ändern. Also vielleicht vor einem Jahr hätte man ganz andere Meinungen gehabt. Aber man ist heutzutage so verunsichert, weil man immer denkt, man weiß ja nicht alles. Das gilt ja bei,
man kann nicht mehr alles wissen.
Man kann nicht mehr alles wissen, also traut man sich ja auch nicht mitzureden bei Finanzthemen oder sonst was, weil da ja selbst Experten sagen, sie steigen nicht durch und so weiter. Und so wird man immer haltungsloser, was total schade ist.
Geht nicht. Also es gibt eine Sache, die ich mir rausgeschrieben habe aus diesem Interview, die so ein bisschen das trifft, was er also sagt. Nachlesen können Sie es natürlich auch. Googeln Sie doch einfach mal die Arbeiten meines Gastes, Johanna Adorjan. Salman Rushdie jedenfalls sagt, es wird immer zu Respekt von irgendwelchen Gefühlen geraten. Und zur Umsicht, noch einmal, dies sind Codewörter für Angst. Wir sind in ganz wenigen Ländern auf der Welt privilegiert, sagen zu dürfen, was wir wollen. Es gibt nur wenige Länder auf der Welt, in denen wir dieses Geschenk haben. Wir müssen es wertschätzen. Alle anderen wollen es. Wir haben es. Lasst uns nicht benehmen, als ob wir es nicht brauchen. Finde ich super, wie das gesagt hat. Und gerade, dass Leute wie, gut, Westerwelle, aber dass Trittin auch sagt, er wäre für ein Aufführungsfilm.
Ja, ach, die sind ja alle so verunsichert. Ist aber, glaube ich, falsch.
Gut, und weiter bleiben wir noch mal kurz bei deinem Job, weil es dich auch nicht weniger sympathisch macht, dass die Momente, in denen das mal nicht so rund lief, aus unterschiedlichen Gründen.
Ja.
Die machst du kenntlich durchaus in diesen Interviews.
Ja, weil was soll ich machen? Da schickt mich meine Zeitung nach England, dass ich Robert Downey Jr. Interviewe. Das kostet ja dann Geld. Und irgendwie, wenn es dann dermaßen gar nicht klappt, weil der einfach überhaupt keinen Bock gerade hat auf ein Einzelinterview und dann leider mit mir da sitzen muss und ich leider mit ihm und dann komme ich wieder zurück, dann kann ich ja nicht sagen, ja, also dann müsste ich ja ihn bitten, ob er mir den Flug zahlt. Und irgendwie war ich dann nicht geistesgegenwärtig genug. Also schreibe ich das dann auf. Aber ich finde, also man muss aufpassen, dass man das nicht zu oft macht. Und ich hoffe natürlich immer, dass es nicht misslingt, ein Interview.
Nein, zum Beispiel in diesem Interview hast du tatsächlich diesen Part auch aufgeschrieben und das auch so schweigen, so immer nur, wenn er kurz geantwortet, ja, nein, gratuliere. Und dann kommt ein Part, wo du sagst, Robert Downey Jr. lächelt inzwischen überhaupt nicht mehr. Er wirkt sehr genervt, aber es wird gleich noch schlimmer. Mhm. Letztendlich sind das ja Interviews, glaube ich, die den Leser auch mit einbeziehen. Denn
also so war es halt,
so, voilà,
sozusagen. Aber es kann ja sein, also ich bin immer auch bereit mitzudenken, dass Robert Downey Jr. meine Fragen vielleicht auch total scheiße fand und dass wenn ich er wäre, das vielleicht auch blöd fände oder so. Also ich versuche auch ihn zu verstehen, aber zum Beispiel in dem Fall, nee, fand ich es einfach von ihm unprofessionell und falsch.
Wie ist es denn, wenn du weißt, durch die Recherche, Drogen, sagen wir mal, gerade
ja,
bei ihm.
Genau,
ne?
Bei
so,
ihm.
Drogen, das ist, du merkst schon bei den vorangegangenen Interviews und Artikeln, die du über ihn liest oder Interviews, die du dir anguckst, oh. Ja, das
Im
ist
Gegenteil,
einfach
im Gegenteil. Ich bin ein super höflicher Journalist. Ich bin leider gar nicht so der die tolle News rauskriegen würde, weil ich da vorher schon aufhöre, selber zu fragen, weil ich oft denke, es geht mich einen Scheiß an. Bei Robert Downey Jr. habe ich also recherchiert und dann sehe ich zwei ganzstündige Oprah Winfrey-Sendungen, wo er über nichts redet als über seine Drogenvergangenheit. Warum habe ich Drogen genommen? Wie habe ich Drogen genommen? Meine Frau hat mich gerettet, heute bin ich verheiratet. Ich habe so viel Drogen genommen. Er hat so viel über diese Drogen geredet. Ich hatte eine einzige Frage zu Drogen dann vorbereitet. Ich wollte einfach nur von ihm wissen, an dem letzten Tag, an dem er Drogen genommen hat, beziehungsweise an dem Tag, wo er das dann aufgehört hat. Was ist da passiert? Und ich habe die Frage nur eine einzige Frage dazu gestellt und er schaut mich an und sagt, ja, nächste Frage und darüber redet er nicht. Und ich so, das konnte ich ja nun nicht ahnen.
Und da kippte es dann. Ne?
Ja, aber das konnte ich nicht ahnen. Er hat fast über nichts anderes vorher in seiner Karriere geredet.
Aber bei manchen Leuten kann man es ahnen, das weißt du auch. Ja. Es gibt einfach bestimmte Gesprächspartner, da weißt du, okay, alles klar, das hier ist das Minenfeld. Und trotzdem darf man oder will man ja auch irgendwie nicht ganz, man kann es ja manchmal nicht ganz außer Acht lassen. Mhm. Also deswegen sind ja auch Vorgespräche, auch zum Beispiel hier in der Hörberg, es gibt keine Vorgespräche, weil ich einfach auch gar nicht will, dass Leute dann sagen, ja, aber tun Sie mir den Gefallen, über meine Scheidung will ich nicht reden. Und
Hatte ich aber vorher gesagt, oder?
Nein, es ist halt so. Also ich finde, Leute sollen dann auch sagen, nein, das ist ein Thema, das geht die Öffentlichkeit nichts an. Und dann kann man sagen, gut, das respektiere ich, ja.
Ja, ich finde aber auch, das könnte man innerhalb eines Interviews sogar.
Genau, das meine ich, ja. Das meine ich.
Dass man alles fragen könnte und der andere könnte ja dann sagen, darüber
ganz
möchte
genau,
ich nicht reden.
Ganz genau, denn letztendlich ist es ja auch der Leser, der bestimmte Fragen erwartet, der dann auch sagt, hey, wieso hat sie denn nicht zu den Drogen befragt? Mhm. Ja. Und es gab noch andere Fälle, zum Beispiel, wo es überhaupt nicht funktioniert hat. Marcel Reich-Ranicki, der hatte auch einen schlechten Tag. Du warst bei ihm zu Hause immerhin.
Ja, aber er hatte einfach einen echt schlechten Tag. Ich glaube, der hat so Tagesformen und da kann man total Glück haben und total Pech haben. Und ich hatte einfach total Pech, das aufgeschriebene Interview, 1:1 aufgeschrieben, hat aber so eine Komik gehabt, das war fast wie ein Loriot-Sketch, weil er hat mich einfach,
hat einfach aufgelaufen lassen.
Es war, als ob einer sich, also Vereinbarung, Interview, einer stellt Fragen, einer antwortet. Er hat sich halt nicht dran gehalten. Mhm. Ich saß da aber und habe das alleine gespielt sozusagen. Insofern war es eigentlich, als Interview fand ich, geglückt und es hat auch viel über diese ihn an
über
schlechten
ihn
Tagen erzählt. Zumindest.
Ja, das stimmt. Ja. Und schade war Steve Martin?
Das war total schade.
Weil du warst ein Fan und er war, was war mit ihm?
Ich weiß nicht, wollte mit dem, oder ich meine, da bin ich dann für Mitte 20, man stelle sich vor, man ist Steve Martin, sein ganzes Leben hat man darauf angelegt, Steve Martin zu werden, dann sitzt einem wieder eine 25-jährige Deutsche gegenüber und sagt, yeah, can we please speak about humor? Ich meine, vielleicht hat man da einfach keinen Bock mehr drauf nach einer langen Karriere. Verstehe ich. Damals war ich wahnsinnig enttäuscht, weil ich hatte mich richtig gehend vorbereitet, wie funktioniert Humor, wie macht er das, bla bla bla. Ich hatte das alles echt ernst genommen und er hatte einfach nur gar keine Lust. Da kann man dann auch nichts machen. Aber bei dem war ich richtig enttäuscht.
Kann ich verstehen.
Ich kann auch keine Filme mehr mit dem sehen, ohne dass ich noch weiß, wie er da so großporig saß mit seinem roten
du
Gesicht.
Du gemeiner Typ, ey.
Ja.
Mir ging das mal mit Gerhard Polz, da hatte ich nur mal ein Radiointerview, ganz kurz. Und der war so, ja, nein. Was fragen Sie denn jetzt so? Da hat sie irgendwann gesagt, haben Sie schlechte Laune? Ja. Oh, das muss ich mir nicht anhören. So, hat er aufgelegt.
Ja.
Scheiße. Mhm. Und genau, man ist dann, die Unschuld ist weg. Man kann den nicht mehr so gut finden.
Ja.
Wir spielen jetzt erstmal, wir ziehen jetzt mal die Frau, die du bitte aussprichst, die Portugiesin, vor.
Ja, ich weiß es nicht. Also Maria ist der Vorname und der Nachname ist, ich sag's mal, Creusa. Also man schreibt C-R-E-U-Z-A.
Basta Saudade, das spielen wir deswegen jetzt, weil zu dem Song gibt es, glaube ich, gar nicht viel zu sagen.
Nee, außer dass es so schön ist.
Super. Ja, dafür, wir wissen immer noch nicht, wie die Sängerin ausgesprochen wird, weil da konnte uns jetzt niemand so schnell anrufen. Aber wir wissen inzwischen, das Lied vorhin, Sie erinnern sich, in der dritten halben Stunde hörbar, von den Nightcrawlers, Push the Feeling On. Dort wird gesungen. Schreibt uns M aus B. Their lives again, their light to pull us through. Their lives again, their light to pull us through. Und das noch ungefähr 50 Mal. Das singen sie also. Und was hast du immer verstanden?
Life's full of smurfing.
Ich halte und Smurfing wäre dann was gewesen? Was ist ein Smurf? To Smurf, das gibt's glaube ich sogar das
sind,
Wort, oder? Smurf?
Sind es nicht einfach die Schlümpfe? Ich habe mir schon gedacht, das kann ja wohl nicht stimmen. Also sowas nicht. Aber ich habe es immer wieder verstanden.
Warum ich jetzt lache, weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil wir alle so versmurft waren eine Zeit lang, dass Leute, ich habe bestimmt auch mal, ich habe, glaube ich, mal so 2 Monate Schlümpfe gesammelt, bis ich das dann irgendwann so doof fand. Dann gab es Vater Abraham, da warst du, glaube ich, zu jung. Ne?
Ja.
Vater Abraham hast du gar nicht mehr erlebt. Das Ganze wurde dann ganz schrecklich wiederbelebt, als so diese Techno-Welle kam und alle dann so komisch sangen. So
wie Blümchen.
Wie Blümchen.
Ja.
Du, wir müssen jetzt wenigstens noch einmal Hebräisch Part 3 machen, um es dann abzuschließen, sonst war es einfach zu wenig.
Mhm.
Also, wenn du Sababa sagst, heißt das, mir geht's gut.
Mhm.
Sababa.
Sababa.
Und wenn du wissen möchtest, wie es mir geht, dann sagst du, wie geht es dir? Mashlom mech.
Und du sagst?
Und ich sage?
Sababa.
Ich sage, Gott, vielleicht sage ich Entschuldigung, Slicha.
Ja.
Marschmech. Wie heißt du?
Slicha, das sagt auch Madonna bei einem Stück am Anfang. Pardonne-moi, Slicha.
Oh, das ist wieder diese Kabbala-Nummer, oder? Dass da
na, die sagt das aber so international. Also mit Madonna Sprachen lernen, das geht wahrscheinlich. Also Slicha, ja.
Trägt dir dieses rote Band noch, ja?
Ich weiß es nicht.
Warst du mal in einem Kabbala-Zentrum?
Nein.
Machst du Yoga?
Ja.
Trinkst du Chai-Latte?
Ungern.
Sprechen wir doch über kurz noch über die Zahlen. Echad ist die 1, Shtaim die 2 und Shalosh die 3. Am einfachsten finde ich ist Arba die 4. Das kann man sich irgendwie, finde ich, sehr gut merken. Und eine Brücke wäre auch 5, Chamesh.
Ja, schön.
Gut, aber ich dachte, das hat jetzt überhaupt nicht funktioniert mit dem Hebräisch und dir. Ich dachte, du würdest mich jetzt ständig verbessern und sagen, das kannst du dir jetzt
staune.
Merken. Und so. Nee, ich finde es, du musst gar nicht staunen, ich lese es ja hier nur ab.
Ja.
Ich habe es mir einfach rausgesucht und merke, dass ich echt noch viel nachholen muss.
Ich staune, was du dir alles rausgesucht hast. Also.
Ach, das ist ja nichts. Erzähl uns doch lieber mal von deiner aufregenden Tante, nach der letztes Jahr in Leipzig ein Weg benannt wurde.
Also, ich hatte nämlich auch auf der Seite meiner Ich habe ja noch eine andere Familie, die von meiner Mutter. Und es ist meine Großtante. Und zwar ist es die Cousine meiner Großmutter. Also Großtante zweiten Grades von meiner deutschen Familie.
Ist das eine Großtante, die was ist das von deiner Cousine?
Nee, also meine Großmutter, die Cousine meiner Großmutter ist meine Großtante zweiten Grades.
Okay.
Gut, es ist nicht so wie meine Zwillingsschwester verwandt.
Es ist nicht nichts.
Aber es ist nicht nichts, genau. Und die hieß, sie ist gestorben, 2003, glaube ich, Jutta Hipp. Und war die erste Europäerin, also ich glaube auch der erste Europäer, also egal Geschlecht, den Blue Note unter Vertrag genommen hat. Die war Jazzpianistin, ist in den 50er Jahren nach Amerika gegangen und hat dort eine ziemlich kurze Karriere gehabt, weil sie dann einfach aufgehört hat zu spielen. Und ich hatte frühe 90er mit der Kontakt, weil ich sie unbedingt kennenlernen wollte.
Und wie ist das gelaufen? Bist du da irgendwo hingefahren?
Ja, also erstmal haben wir nur geschrieben und wenn ich die Briefe heute lese, ich habe die noch, würde ich sagen, daraus spricht eigentlich einfach eine tiefe Depression. Ich habe das damals nicht, ich fand es immer ein bisschen komisch, was sie schreibt. Es war immer so, du bist noch jung, du wirst sehen, das Leben geht viel zu schnell, die Menschen enttäuschen einen, nur die Natur ist so derzeit. Mhm. Und dann hat sie aber auch geschrieben, wenn ich mal in New York sei, soll ich mich doch melden. Und das habe ich dann gemacht. Und dann war sie am Telefon und hat gesagt, ja, es passt jetzt gar nicht und später auch nicht und aufgelegt.
Ei.
Also gesehen habe ich sie nie. Aber immerhin ist es Familie und also die Musik ist toll.
Die ist gestorben an Bauchspeicheldrüsenkrebs, habe ich gelesen.
Ja,
sie ist tot.
Die ist tot, ja, 2003 gestorben und 1925 geboren.
Mhm. Ja. Bist du denn nach wie vor die Chronistin der Familie?
Nein, überhaupt wirklich gar nicht. Und ich weiß über sie echt auch nur, was ich auf Wikipedia gegoogelt habe. Und mit Familiengeschichten reicht's mir. Ich würde nie wieder über Familie schreiben.
Warum?
Einmal reicht.
Dein Buch ist in mehr als 20 Sprachen übersetzt
17.
worden.
Ja, das ist ja auch schön, aber da leben ja auch noch Leute und da muss man so irresensibel sein und dann müssen das die alle lesen und das ist ja auch alles okay und es geht ja auch alles, aber es sind einfach, das ist ja quasi nicht nur meine Familie, sondern auch von anderen Leuten und da muss man so vielen gerecht werden und man will ja auch niemand vor den Kopf stoßen oder irgendwas da, das ist alles so sensibel und irgendwie reicht es auch in der Vergangenheit zu wühlen. Also das habe ich wissen wollen, das weiß ich jetzt und mein Bedarf an Familie oder Familiengeschichten ist
gut.
Irgendwie
und die
satt.
Eigene, die eigene Chronik, also du hast mal 1993 in so einem ganz alten Interview, in dem du auch Heike Makatsch kennengelernt hast, mit der du ja dann wiederum das Drehbuch geschrieben hast für Schwesterherz, ihr seid Freundinnen geworden und geblieben.
Mhm.
Da wurdest du gefragt, was auf deinem Schreibtisch liegt.
Ja.
Und die anderen beiden Mädels, die noch interviewt wurden, also sowohl Heike als auch die dritte, deren Namen ich jetzt nicht erinnere, haben so coole Antworten gegeben wie Kassetten, voller Aschenbecher, leere Bierdosen und so weiter. Und du hast gesagt, das und das und mein Tagebuch.
Mhm.
Und erstens liegt das da noch? Schreibst du noch Tagebuch?
Nee, ich schreibe nicht mehr Tagebuch.
Weil Schreiben dein Job geworden ist oder warum?
Nee, weil ich es einfach, ich dachte früher, ich schreibe Tagebuch, weil dann werde ich das später lesen irgendwann und dann werde ich mich zurückerinnern. Erstens, man schreibt nur Tagebuch, wenn es einem schlecht geht. Ich habe überhaupt keinen Bock, jemals wieder zu lesen, diese ganzen Jammerseiten, die man da vollschreibt. Zweitens, ich interessiere mich nicht mehr so für die Vergangenheit. Also was kümmert es mich? Ich meine, wenn ich diese Tagebücher eben angucke, dann spricht daraus eine Person, die ich nicht wiedererkenne, entweder sehr altklug, also als man noch sehr jung war und schon so alles verstanden hat und dann habe ich über die Beatles philosophiert. Keine Ahnung, es ist grauenhaft, einfach auch unsympathisch und ich möchte mich niemals in keinem Alter sehen und diesen Scheiß lesen müssen.
Man möchte sich auch nicht für sich selbst schämen.
Nee.
Man möchte irgendwie denken, ja, man war schon immer ganz okay.
Ja, oder man war vielleicht anders, aber jetzt ist man so. Also deshalb, irgendwann habe ich aufgehört, Tagebuch zu schreiben.
Aber du hast sie noch irgendwo versteckt?
Ich habe die
Keller.
Noch, in so einem Schrank, den man halt zumachen kann.
Gut. Ja. Alles klar. Also, die Sendung ist vorbei. Wir hören jetzt deine Tante Jutta Hipp.
Ja.
Hat die sich eigentlich amerikanisch genannt? Weil
sie
war ja dann nicht Jutta
Hipp. Ach so, das weiß ich natürlich nicht. Nee, ich glaube Jutta Hipp.
Jutta Hipp, Take Me In Your Arms. Wir wollen aber noch kurz eine Frage an Sie loswerden. Wir verlosen dreimal das Buch Eine exklusive Liebe. Bitte schreiben Sie uns doch, wie Johanna Adoyans erstes, bislang erstes und letztes Theaterstück hieß, das 2004 veröffentlicht wurde. Schicken Sie die richtige Antwort an hörbar@radio1.de. Wenn Sie diese Sendung nochmal anhören möchten oder andere Sendungen, dann können Sie das per Podcast tun. Wenn Sie damit nicht klarkommen, schicken Sie uns eine Mail, dann erklären wir es Ihnen, hörbar@radio1.de. Und dir sage ich, vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch.
Ach so, Sie müssen in Ihre E-Mail bitte noch die Adresse und Ihre Telefonnummer schreiben, damit wir Sie gegebenenfalls benachrichtigen können. Also, schönen Sonntag noch. Und dir auch. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.